Schön, dass ihr wieder reinschaut. Palmsonntag. Noch eine Woche bis Ostern, 5 Tage bis Karfreitag. Ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber ich finde, die Zeit rennt. Ich habe noch überhaupt kein Gefühl dafür, dass bald Ostern sein soll. Leiden, Sterben, Auferstehung Jesu zum Greifen nah. Aber mal ehrlich, in der verrückten Zeit, in der wir sowieso sind, hättet ihr vor 3 Wochen für möglich gehalten, dass wir Ostern ganz anders feiern werden? Nicht so wie sonst? Also ich nicht. Für manchen ist es ja jetzt gerade eine sehr entspannte Zeit, habe ich mir sagen lassen. Man ist daheim, man muss gar nicht auf Arbeit gehen, man weiß gar nicht so richtig, was man mit der Zeit anfangen soll. Schule gibt es auch nicht, jetzt sind dann sowieso noch Ferien dazu, zu dem wenigen, was man sonst zu tun hatte. Aber es gibt auch andere Leute, die sich gerade nicht retten können und von links nach rechts rennen, auch noch sich um die Kinder kümmern nebenbei, im Homeoffice arbeiten, ihre Kollegen nicht sehen und trotzdem doppelt so viel Arbeit machen. Herzlichen Glückwunsch. Ich weiß nicht, wozu du gehörst, aber es bleibt sehr unterschiedlich, unsere Lebenssituation. Und keine Ahnung, wie dir es gerade geht, ob du noch im Bett liegst und dir eigentlich schon wieder langweilig ist, obwohl es erst morgens ist, oder ob du aufs Sofa gefallen bist und dir diese Zeit gegönnt hast, jetzt doch mal mit Gott zur Ruhe zu kommen. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast, egal was bis gerade bei dir los war. Wenn wir in die Zeit switchen, diese Vor-Osterzeit bei Jesus, damals hieß es natürlich noch nicht Ostern, aber wenn wir in diese Zeit switchen, dann waren für Jesus die Tage auch ziemlich gut gefüllt. Der Einzug nach Jerusalem lag hinter ihm, Stress war es nicht, okay, und dann hat er viel Zeit im Tempel bei Gott, mit Gott verbracht, hat gelehrt und weitererzählt von dem, was er wusste. Seine Tage waren gefüllt. Er hat aber auch immer wieder Andeutungen gemacht, hey, es geht nicht einfach so normal weiter. Ich werde bald sterben. Und die meisten haben es nicht gecheckt. Aber ich muss zugeben, ich hätte es auch nicht glauben wollen. Wer glaubt schon, wenn da einer ist, der sagt, ja, bald wird mit mir was passieren. Die Jünger haben aber immer mehr gemerkt da dazwischen, bei diesem ganzen Weg, Jesus ist nicht nur ein besonderer Mensch, der ist wirklich Gott. Ganz schön steil, die Aussage. Aber für die Jünger wurde das immer mehr begreifbar. Ich weiß nicht, wie es dir damit geht. Gott ist doch nur Gott. Wie, Jesus auch? Theoretisch ganz normal für uns. Haben in Deutschland die meisten Menschen schon mal gehört. Aber aus menschlicher Sicht ganz schön komisch. Das passt doch überhaupt nicht zusammen. Wie will einer, der für mich Mensch ist, Gott sein? Wie soll das zusammenpassen? War für die Juden damals auch ziemlich schwierig, weil für sie war ja klar, im Alten Testament, also im ersten Teil der Bibel, das, was die Juden schon hatten, da steht ganz klar, es gibt nur einen Gott. Und dann kommt der Jesus und sagt, ich bin auch Gott. Also ihr merkt, das war für die Juden schon schwer zu begreifen. Jesus war da gar nicht so einfach zu verstehen und zu sagen, okay, ich glaube dir, das, was du bist, das, was du zu sein vorgibst. An Gott glaube ich, aber an Jesus, den Satz höre ich heute noch immer wieder. Mit Jesus kann ich doch gar nichts anfangen. Ich weiß nicht, ob ihr das auch schon mal gehört habt. Und ich weiß nicht, wie es dir damit geht. Wenn du auch so einer bist, der sagt, ich weiß nicht, wie dieser Jesus ist, dann möchte ich dir heute einen kleinen Ausschnitt von ihm vorstellen, wo er betet. Ist schon eigentlich komisch, wenn man ein Gebet von ihm anschaut. Aber wo auch wieder mal deutlich wird, dass Jesus nicht nur Mensch war, sondern doch was ziemlich Besonderes. Eben doch Gott. In der Zeit, ich sage ja, wir befinden uns auch im Leben Jesus in der Zeit, kurz bevor dann Sterben und Auferstehung passiert. Und in der Zeit hat Jesus nicht nur viel gelehrt, nicht nur viel Zeit im Tempel verbracht, sondern auch viel Zeit einfach mit Gott. Er hat gebetet. Und genau das wollen wir uns anschauen. Johannesevangelium Kapitel 17, also in unserer Bibel ein bisschen weiter hinten. Johannes ist im Neuen Testament, Kapitel 17. Und da lese ich einfach mal den ersten Vers vor und dann erzähle ich euch ein bisschen was drüber. Da steht, nachdem Jesus all das gesagt hatte, blickte er zum Himmel auf und sagte, Vater, die Zeit ist gekommen. Erstmal soweit. Jesus fängt also das Beten an. Und dieser Punkt da in Kapitel 17 ist so das Ende von dem, wo Jesus gelehrt hat und weitergegeben hat und der Übergang zu dem, wo es dann darum geht, dass Jesus verhaftet wird und Jesus ans Kreuz kommt, im Johannesevangelium. Also ist es so die Mitte. Seit Kapitel 13 hat er viel zu den Jüngern geredet und jetzt beginnt was ganz Neues. Und dazwischen nimmt er sich Zeit, um zu beten, mit Gott zu reden, aber auch für dich und für mich zu beten. Könnt ihr mal durchlesen, dieses 17. Kapitel. Es lohnt sich, aber es ist auch nicht ganz so einfach zu verstehen. Wie fängt er an? Er fängt an, indem er zum Himmel aufblickt und betet. So berichtet es uns Johannes. Ich weiß nicht, wie du beten anfängst, aber ich merke, obwohl ich weiß, dass Gott nicht nur da oben ist und dass da oben erstmal Sterne, Weltall und weiß ich was kommt, ist es trotzdem für mich oft so eine hilfreiche Geste, eher nach oben zu blicken und den Blick dann nicht an der Decke hängen zu lassen, sondern weiterzudenken, weil Gott eben nicht so klein ist, nicht einfach nur hier ist, sondern was viel Größeres ist. Und das ist ein ganz spannendes Gebet, weil Jesus hier stellvertretend auch betet, wie so ein Priester im Tempel für das Volk Israel. Drum nennen wir das Ding oft auch hohepriesterliches Gebet. Jesus betet für uns. Da steckt Bitte drin, da steckt Dank drin, da steckt auch einfach Anbetung drin. Und es ist leider jetzt keine perfekte theologische Abhandlung. Ich als Theologe hätte ja gerne eine schöne Struktur, so eins kommt nach dem anderen. Aber es ist ein Gebet. Ich weiß nicht, wie deine Gebete sind. Man hopst mal von hier, mal nach da, dann fällt einem das ein. Und so kommt es mir bei diesem Versen in Johannes 17 manchmal auch vor. Jesus hat verschiedene Blöcke, aber ich kann nicht sagen, er hat genau das und danach das und dann das, sondern er springt so ein bisschen. Es steckt viel drin, aber er fängt es ganz bewusst an und sagt, hey, ich rede mit dir, Gott, mit niemand anderem. Und auch wenn die mich jetzt hören, weil Juden haben laut gebetet, im Gegensatz zu uns, wir beten ganz oft leise, da hört keiner was, aber Juden haben laut gebetet und darum konnten die Jünger überhaupt hören und dann auch für uns aufschreiben, was da Jesus gebetet hat. Er fängt an, auf Gott zu schauen und er spricht ihn als Vater an. Das finde ich eine richtig coole Anrede. Ja, er redet nicht mit irgendeinem irdischen Menschen. Er redet mit dieser Realität, die für uns doch nicht sichtbar und greifbar ist. Aber da, existent. Und er nennt ihn Vater. Er benutzt nicht das ganz liebevolle Aber, wie an anderen Stellen, aber er nennt ihn doch Vater. Und das drückt für mich schon was aus. Eine ganz enge Beziehung, die zwischen Gott und Jesus da ist. Aber da wir das auch benutzen dürfen, zeigt es auch, wie eng unsere Beziehung mit Gott sein kann. Ich finde das so cool. Aber er sagt auch gleich, die Zeit ist gekommen. Wieder schon so eine komische Andeutung, die sicher von den Jüngern erstmal keiner kapiert hat, wo wir checken, okay, Jesus weiß da schon, was in den nächsten Stunden, Tagen passieren wird. Er weiß es schon, weil er so nah mit Gott verbunden ist, weil er Gott ist. Das ist der Anfang dieses Gebetes. Und jetzt mache ich einen kleinen Sprung mit euch und wir schauen uns die Verse 6 bis 8 an. Ich lese euch die mal vor. Da steht, ich habe deinen Namen diesen Menschen offenbart. Sie waren in der Welt, doch dann hast du sie mir gegeben. Sie haben dir schon immer gehört und du hast sie mir gegeben und sie haben dein Wort bewahrt. Jetzt wissen sie, dass alles, was ich habe, von dir ist. Denn ich habe ihnen die Worte weitergegeben, die du mir mitgegeben hast. Sie haben diese Worte angenommen und wissen, dass ich von dir gekommen bin. Und sie glauben, dass du mich gesandt hast. Ich weiß nicht, wie es dir jetzt geht, aber ganz ehrlich, wenn ich das einfach so lese, dann denke ich mir erstmal, was soll denn das jetzt? Also da verstehe ich eher Bahnhof, wie dass ich sofort weiß, was das meint. Das sind so ein bisschen verschlungene Sätze, typisch Johannes, der hat ein bisschen hebräisch gedacht. Wir sind deutsch und griechisch, wir denken immer gerade. Aber so ein bisschen verschlungen, das merkt man auch bei den Sätzen. Aber da steckt so eine Wahrheit drinnen. Und die habe ich extra für euch heute rausgepickt aus diesem Gebet. Da steckt eine Wahrheit drin. Und man merkt es schon in der Übersetzung, die ich da genommen habe, an drei Stellen steht da, du hast gegeben oder mitgegeben, in Vers 6 und Vers 8. In Vers 7 steht dann, alles, was ich habe, ist von dir. Im Griechischen steht da auch gegeben. Also da merkt man erstmal, Jesus macht klar, alles, was ich weitergeben konnte, kommt nicht einfach von mir, habe ich nicht produziert, sondern hat Gott mir gegeben. Und ich darf weitergeben, ich zeige euch was. Jesus legt hier Rechenschaft ab und er skizziert seinen Auftrag. Und das Wichtigste, die Grundlage ist, alles, was ich gesagt habe, kommt von Gott. Alles, was ich getan habe, kommt von Gott. Und das, ich glaube, das ist so wichtig, dass wir das kapieren. Wenn wir Jesus und Gott ein bisschen verstehen wollen, dann müssen wir begreifen, Jesus hat Sachen nicht einfach so gemacht, sondern die ganze Zeit, sein ganzes Leben lang hat Gott durch ihn gewirkt. Er sagt es selber, nicht ich habe das gemacht, sondern Gott hat durch mich gemacht, sozusagen, steckt in diesen Versen drin. Er hat immer mitgegeben und für einen Menschen war das, was Jesus gemacht hat, ja auch unmöglich. Aber weil er Gott ist, ist es möglich. Und das Coole ist, weil Jesus Gott ist, wird in Jesus und in allem, was er tut, Gott sichtbar. Der scheint dadurch. Und wir erkennen was, wie Gott ist. In Vers 6 drückt Jesus so aus, ich habe deinen Namen diesen Menschen offenbart. Eine Offenbarung ist, wenn man was aufdeckt, wenn was erkenntlich wird. Und ich habe deinen Namen, okay, deinen Namen, ja, ich bin der Armin. Da denken wir zuerst mal, okay, Name, was will das heißen? Aber Name meint im Hebräischen mehr als nur das Wort, mit dem man jemanden rufen kann. Ein Name, da steckt was dahinter, ein Wesen, ein umfassendes. Ich habe euch gezeigt, wie Gott wirklich ist. Das, was hinter diesem Titel, diesem Namen steckt. Das habe ich gemacht. So sagt es Jesus von sich. Ich habe ihn offenbart. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich würde gerne richtig viel von Gott wissen. Viel mehr, als ich gerade im Moment weiß. Aber ich stelle fest, Gott ist eben nicht nur ein Mensch, den ich einfach mal schnell kennenlerne, den ich abends besuche, mich aufs Sofa setze und dann, naja, auch nur ein ganz kleines Stück von seinem Leben kenne. Gott ist über uns, um uns, überall. Er ist allmächtig, ein Wort, das ich schon gar nicht begreifen kann. Der ist so viel größer. Und ich kann nicht einfach mal aufs Sofa gehen und sagen, jetzt erzähl mir alles, sondern ich weiß genau das von Gott, was er mir offenbart hat, was er mir gezeigt hat, wo er gesagt hat, mir ist es wichtig, dass du das weißt. Und Jesus zeigt uns Gott. Er zeigt uns so viel mehr über Gott, als wir vorher schon in diesem Buch lesen konnten. Ja, das Alte Testament zeigt auch etliches über Gott. Die Geschichten vom Volk Israel, sie zeigen Dinge über Gott. Wie Gott ist, wer Gott ist, sie offenbaren uns auch was. Aber Jesus zeigt uns noch mal mehr. Der ist nicht nur ein paar Worte, das ist nicht nur eine kleine Szene, sondern das ist ein ganzes Leben. Er geht über die Erde und bei jeder Begegnung zeigt er uns, wie Gott auch dir begegnen will. Ich finde das Wahnsinn. Und was wir heute von Gott wissen, wissen wir ganz vieles nur, weil Jesus es uns gezeigt hat. Weil Jesus uns gezeigt hat, wie Gott ist. Man könnte es auch andersrum sagen, ohne Jesus wüsste man nicht mal die Hälfte von Gott. Und wir können es auch nicht einfach erhöhen, unser Gottwissenslevel. Sondern wir sind darauf angewiesen, dass Gott uns immer wieder was zeigt. Allerdings liegt es auch ein bisschen an uns Menschen, ob wir das erkennen wollen. Das steckt auch so ein bisschen in den Versen drin. Will ich das erkennen? Also ja, Gott zeigt es mir durch Jesus zum Beispiel, durch die Bibel. Aber will ich das erkennen oder sage ich, ah nee, so ein altes Buch, wer braucht denn das? Das ist doch vor 2000 Jahren passiert, was hat das mit meinem Leben zu tun? Wenn du das schon sagst und es total ablehnst, ist es kein Wunder, dass du nichts von Gott erkennen kannst. Sorry, da bin ich jetzt ein bisschen hart vielleicht, aber erst wenn ich bereit bin, Gott kennenzulernen? Kann ich ihn erkennen? Das ist genauso, wie ich einen anderen Menschen erst kennenlernen kann, wenn ich mir die Zeit nehme, ihn kennenzulernen, zu lernen wollen. Sonst kann ich ihn abstempeln und in die Schublade schieben. Und das kannst du mit Gott auch machen, ganz schnell. So, ja, ja, habe ich auch schon mal was drüber gehört, passt mir nicht, pff, kommt in die Schublade und da bleibt's. Es liegt also an uns, will ich das? Und ich bin mir sicher, dass du heute das hörst, ist auch kein Zufall. Vielleicht hast du es schon lange erkannt, hey, dann freu dich einfach mal. Dann dank Gott, dass du das auch erkennen konntest, dass du nicht schnell die Schublade auf und wieder zugemacht hast, wo du Gott gehört hast. Oder dass du nicht einfach eine blöde Erfahrung mit irgendeinem Menschen hattest, der dir Gott mies gemacht hat. Weil ganz oft sind wir Menschen ja schuld, dass jemand schlecht über Gott denkt. Aber wenn nein, dann bin ich mir sicher, das ist kein Zufall, dass du das heute hörst. Dann will ich dir ganz bewusst sagen, Gott ist anders, als du ihn bisher kennengelernt hast. Gott ist viel cooler. Er liebt dich viel mehr, als du es für möglich hältst. Selbst ich, der jetzt etliche Jahre, Jahrzehnte mit Gott unterwegs ist, begreife ganz selten mal, wie sehr mich Gott liebt. Meistens denke ich immer, es ist weniger. Aber Gott liebt uns und ich möchte dir Mut machen, probier es einfach mal aus. Wage es, diesen Gott, der sich hier an der Stelle und durch die Bibel und durch Jesus vorgestellt hat, immer mehr kennenzulernen und dank ihm mal dafür, dass er einfach nur da ist. Ja klar, man kann ihm viele Vorwürfe machen, aber dank ihm einfach mal, dass er da ist. Dass er sich überhaupt für dich interessiert, weil ich finde das immer, also schon allein das finde ich den Wahnsinn, der Gott von Himmel und Erde interessiert sich für mich, diesen einen von 8 Milliarden, ja, noch nicht 8 Milliarden, aber bald 8 Milliarden Menschen. Ist doch Wahnsinn, oder? Und ich bin mir sicher, Gott wird sich dir zeigen, wenn du das überhaupt zulassen und begreifen willst. Der letzte Satzteil von Vers 6, der macht deutlich, dass es auch ein bisschen an uns liegt, was wir damit tun. Sie haben dein Wort bewahrt. Sie haben es festgehalten. Und damit meint Jesus die Jünger oder die Nachfolger, die er hatte. Weil wir können dann sagen, okay, ich habe jetzt Jesus kennengelernt, das ist ganz nett. Geh mal weiter, finden das Nächste raus. Oder ich sage, hey, das ist so wichtig, ich halte daran fest, ich bewahre das nicht nur in meinem Herzen und meinem Verstand, ich lasse es Auswirkungen für mein Leben haben. Und die Zeit, die Jesus auf dieser Erde war, die hat Spuren hinterlassen. Die hat Frucht gebracht, sagen wir Christen, weil Gott Menschen verändert hat. Weil sie gemerkt haben, dieser Gott will was mit mir zu tun haben. In Vers 6 ging es eher darum, dass Menschen Gott erkannt haben, weil sie durch ihn Jesus kennengelernt haben. In Verse 7 und 8 geht es darum, dass Menschen verstanden haben, wer Jesus wirklich ist. In Vers 7, ich möchte es noch mal kurz vorlesen, steht: Jetzt wissen sie, dass alles, was ich habe, von dir ist. Hast du das verstanden? Jesus sagt von sich, alles, was ich habe, ist von Gott. Also Jesus sieht sich nur als Spiegel, als Abbild, als Gott auf dieser Erde. Und er sieht sich eben nicht nur als Menschen, sondern er sieht sich als Gott. Und ich glaube, das ist ganz wichtig zu begreifen. Er ist nicht ein toller Rabbi. Rabbi gab es damals viele und schlaue Leute auch, wie heute auch. Aber er sieht sich nicht als einen dieser schlauen Leute. Und ich bin mir sicher, damals gab es auch schon so Menschen wie heute, die gesagt haben, ach ja, war Jesus nicht nur ein guter Lehrer? Aber ich kann dir sagen, Jesus hat von sich selber ganz anders gedacht. Das merkt man hier an der Stelle, das merkt man an vielen anderen Stellen in den Evangelien. Jesus war überzeugt davon, dass er selber Gott ist. Und C.S. Lewis hat das mal cool zusammengefasst. Ich finde das immer wieder schön und zitiere das gerne. Der hat gesagt, du musst dich entscheiden. Entweder war und ist dieser Mann der Sohn Gottes oder er ist verrückt oder schlimmer. Man kann ihn als nah einsperren, man kann ihn anspucken und ihn als Dämon töten oder man kann zu seinen Füßen fallen und ihn Herr und Gott nennen. Aber kommen Sie mir nicht mit diesem moralisierenden Quatsch, er sei ein großer menschlicher Lehrer. Diese Option hat er uns nicht offen gelassen. Das wollte er nie. Jesus hat für sich klar festgelegt, ich bin Gott. Und das ist der Knackpunkt bei uns Christen. Entweder ich will das glauben oder ich will das nicht glauben. Entweder ist Christsein Schwachsinn, weil wenn das, was Jesus da behauptet hat, alles nicht wahr ist, zum Beispiel, dass er Gott ist, dann kann ich das Buch auch zuschlagen und weglegen. Dann brauche ich es nicht. Dann ist es Schwachsinn. Oder ich glaube Jesus und er behauptet davon sich, dass er der ist, der alles offenbart ist, wie Gott ist, der von sich gesagt hat, ich und Gott, wir sind eins. Dann ist es aber kein Schwachsinn. Dann ist es die Wahrheit, auch wenn es mir manchmal nicht schmeckt. Und dann liegt es auch an dir und an mir, ob ich das umsetze, was Jesus für gut empfiehlt. Weil der erste Schritt ist, was zu hören, was wahrzunehmen, was für gut zu befinden. Aber der nächste Schritt ist dann zu sagen, okay, ich habe es auch erkannt, ich glaube es, ich weiß es, ich lasse es in meinem Leben Auswirkungen haben. Erkennen, könnte man sagen, erkennen. Erkennen, dass Gottes Wort Wahrheit ist. Und durch den Glauben können wir das erkennen. Und erkennen ist dann nicht so ein, wahrscheinlich stimmt schon, sondern erkennen ist ein, ja, ich weiß es, Jesus ist Gott. Und die Jünger haben das damals schon erkannt. Und trotzdem hat es noch mal ganz schön gebeutelt. Ich habe ja gesagt, es ist auch damals vor Osterzeit. Und die wussten nicht, dass Jesus am dritten Tag wieder auferstehen wird. Die wussten nicht, dass nach Karfreitag noch Ostersonntag kommt. Sondern für die war das der absolute Schock, als Jesus dann verhaftet und verurteilt wird. Und es hat ihren Glauben wirklich fast zerbröseln lassen. Und trotzdem war dieser Funke Hoffnung noch da, der gereicht hat, dass sie an Ostersonntag den Frauen geglaubt haben, das Grab ist leer. Aber noch keine Freude, wir haben noch Karfreitag vor uns. Ja? Aber ich möchte euch das sagen, Jesus ist Gott und er ist größer und Glauben heißt, ich halte fest an dem, was Jesus gesagt hat. So, ich glaube, das reicht für heute. Der Text hat es in sich, lest ruhig mal das Ganze, ruft mich an und fragt mich und löchert. Ich weiß da auch nicht alles, ich bin da am Ringen, aber ich habe doch gemerkt, als ich diese Verse rausgesucht habe und auch dieses Gebet von Jesus, wir können durch Jesus Gott noch mal viel tiefer kennenlernen. Er zeigt sich uns auf eine ganz neue Dimension. Das ist der Selbstanspruch von Jesus. Jesus und Gott können wir erkennen, weil er sich gezeigt hat. Und das klappt nur, weil Jesus die Kraft und die Macht Gottes hatte. Die ganze Zeit, wo er auf Erde war. Alles, was er getan hat, war Gott, der gehandelt hat. Ich finde es ein bewegendes Gebet. Ganz zum Schluss wird es noch mal bewegender, weil da nämlich ich drin vorkomme. Weil Jesus quasi für mich betet, für mich, für dich, wenn du Jesus nachfolgst. Wenn du sagst, ich glaube das, was da drinnen steckt. Und dann habe ich die Hoffnung, dass wir genauso viel erwarten, wie Jesus erwartet, wenn er betet. Nämlich, dass Gott nicht nur zuhört, sondern dass Gott auch handelt. Und Gerd hat es schon gesagt in der Begrüßung, wir haben auch eine Gebetswoche vor uns. Wir wollen uns ganz bewusst Zeit nehmen, um zu beten, jetzt in dieser Vorosterzeit, in dieser herausfordernden Corona-Zeit, die alles anders gemacht hat. Was aber nicht anders ist, ist Gott. Der ist immer noch gleich und der will zuhören. Und da mache ich dir echt Mut. Nimm dir Zeit, so wie Jesus sich Zeit genommen hat, zum Beten. Ich weiß, wir lenken uns schnell ab mit Handys, mit Gesprächen, auch wenn es nur in der Familie ist, mit Fernsehen, mit Rumdatteln, mit Büchern lesen und was auch immer. Aber ich glaube, Gott wünscht sich nichts sehnlicher, als dass wir uns einfach Zeit für ihn nehmen. Vielleicht Bibel lesen, vielleicht aber auch einfach nur still sind und warten, dass er redet. Weil wir den Gott haben, der nicht nur zuhören kann, sondern der auch reden kann. Der unsere Gedanken leitet und lenkt, der diese Welt in der Hand hat und der sich immer wieder zeigt. Der sich nicht nur in Jesus gezeigt hat, sondern auch jetzt noch zeigt und auch dir zeigen kann. Und ich mache dir Mut, nutz diese Gebetswoche. Mach mit, trag dir eine Zeit ein, nicht weil du nicht wann anders auch beten kannst, aber weil, zumindest bei mir ist es so, weil wenn ich mich eingetragen habe, dann mache ich es auch. Sonst lasse ich doch wieder was anderes dazwischen kommen. Und wir wollen als Gemeinde beten, dass Gott diese Welt weiterhin verändert, so wie er es versprochen hat, zum Guten. Jeden einzelnen Menschen, dich und auch mich. Und klar, wir können mit Dank anfangen, aber wir müssen nicht bei Dank stehen bleiben. Wir dürfen auch bitten, so wie es Gott uns immer wieder ermutigt und aufgefordert hat, es zu tun. Und dann bin ich gespannt, was Gott macht. Nicht nur mit uns, sondern mit dieser ganzen Welt. Ich mache dir Mut, bete. Und jetzt will ich auch noch beten mit uns. Jesus, ich danke dir einfach, dass du diese Welt in deiner Hand hältst. Ich danke dir, dass du dich als Gott klein gemacht hast und auf diese Welt gekommen bist. Und ich danke dir, dass wir einfach so mit dir reden können. Und ich bitte dich für jeden Einzelnen, der jetzt zuschaut, dass du ihn mit deinem Frieden ausstattest, dass du ihn mit deinem Frieden ausfüllst, dass du sein Leben prägst und dass du auch deinen Schutz um ihn, deinen Schutzschirm um ihn aufspannst. Du weißt, dass wir in einer sehr herausfordernden Zeit sind und für jeden ist es ganz anders herausfordernd. Und ich danke dir, dass du für jeden ganz anders bist und ihm ganz anders begegnest, so wie es für jeden Einzelnen passt. Und ich danke dir auch, dass du diese Welt wirklich in deiner Hand hältst. Wir können es manchen Tag gar nicht glauben, wenn wir wieder Nachrichten hören oder lesen und fragen uns, wo bist du? Aber du bist da als Herr dieser Welt und hältst diese Welt in deiner Hand. Dafür will ich dir danken und dich loben, aber ich möchte dich genauso bitten, Herr, erbarme dich. Greif du ein, dränge dieses Virus zurück, schenk uns als Menschen die Weisheit, gut damit umzugehen. Leite du jedem Einzelnen und zeige ihm, was er tun, aber auch, was er lassen soll. Jesus, ich danke dir, dass du uns da als Licht und Salz, als Christen in dieser Welt auch gebrauchen willst, um Zeugen für dich zu sein. Und ich bitte dich, dass du uns da gute Worte von dir in den Mund legst, die wir weitergeben dürfen. Aber ich bitte dich auch für unsere Mitmenschen, dass du sie wirklich, ja, dass du ihnen die Augen öffnest, dass sie, wie es da im Johannes stand, erkennen können, wer du bist, dass du Gott bist und dass du sie über alles liebst. Da bitte ich dich, Herr, erbarme dich über diese Welt. Und ich danke dir, dass du mitgehst in diesen Tag und in die Woche, die wieder vor uns liegt. Danke, dass du ein Gott bist, der uns begleitet, leitet, führt, trägt, bestätigt, ermutigt und immer wieder beschenkt. Danke, dass du einfach da bist. Amen. Und so will ich euch ganz bewusst segnen. Gott segne dich und leite dich. Er lenke und führe dich bei jedem Gedanken, bei jedem Schritt, bei allem, was du tun wirst und willst. Amen. Und jetzt habe ich für alle, die noch ein bisschen nachdenken wollen, noch mal drei Fragen. Die blenden wir gleich an, wenn ich hier fertig bin. Und da könnt ihr einfach noch mal ein bisschen nachdenken. Und wenn ihr das Ganze noch mal ein bisschen komprimiert haben wollt, dann mache ich auch noch ein Handout, das ich euch zur Verfügung stelle per Mail. Gott segne euch. Tschüss.